Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon. Und wir haben heute einen Anlass, eine große Reihe abzuschließen und noch einmal Rückschau zu halten auf das vergangene Paulusjahr, das offiziell ja bis Juni begangen worden ist in der katholischen Kirche. Und wir haben eine große Reihe gebracht, nämlich zum Titel Die Spiritualität des heiligen Paulus anhand seiner Briefe. Es ging um die paulinischen Briefe speziell, bis hin zu den pastoralen Briefen dann. Und Pfarrer Thomas Rellstab, den ich nun ganz herzlich in der Pfarrei Oberurnen in der Schweiz begrüße, hat diese Reihe für Sie gestaltet. Und heute kommen wir eben zu einem Abschluss und zu einem abschließenden Rückblick. Grüß Gott, Pfarrer Thomas Rellstab.
Grüß Gott, Herr Löschberger. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Der heilige Paulus ist in aller Munde gewesen und es hat viele Impulse gegeben und vor allem aber in Rom war das stark zu spüren. Und wir wollen gleich vielleicht am Anfang jetzt dieses Rückblickes, wird uns Pfarrer Thomas Rellstab auch eine umfassende Zusammenfassung bieten, was es alles an großen Impulsen gegeben hat und auch eine kleine Sensation. Das heißt, natürlich ist es für uns in der Kirche eine große Sensation gewesen, was nämlich die Archäologie anlangt, nämlich das Grab des heiligen Paulus wurde geöffnet. Und dazu jetzt gleich mehr am Beginn der heutigen Sendung von Pfarrer Thomas Rellstab.
Ja, das war natürlich schon ein Paukenschlag, als am 29. Juni Papst Benedikt zum Abschluss des Paulusjahres, das ja am 28. Juni 2008 begonnen hat, mitgeteilt hat, dass das Paulusgrab geöffnet worden ist und dass man darin ja etwas gefunden hat. Er hat ja eine wunderschöne Predigt gehalten damals in der Kirche St. Paul vor den Mauern. Und dabei hat er gesagt, wir sind beim Grab des Apostels versammelt, dessen Sarkophag, der unter dem Papstaltar aufbewahrt wird, kürzlich einer sorgsamen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen wurde. In den Sarkophag, der so viele Jahrhunderte hindurch niemals geöffnet worden ist, hat man ein winziges Loch gebohrt, um eine Spezialsonde einzuführen. Mit ihrer Hilfe wurden Spuren eines kostbaren, purpurfarbenen und mit feinstem Gold laminierten Leintuches sowie eines blauen Stoffes mit Leinenfasern festgestellt. Auch wurden Körner von rotem Weihrauch sowie proteinhaltige und kalkhaltige Substanzen nachgewiesen. Darüber hinaus wurde an winzigen Knochensplittern der Carbon-14-Test vorgenommen, und zwar von Experten, die über deren Herkunft nicht uninformiert waren. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass es sich um Knochen eines Menschen handelt, der zwischen dem 1. und dem 2. Jahrhundert gelebt hat. Und dann hat der Papst geschlossen, das scheint die einmütige und unbestrittene Überlieferung zu bestätigen, der zufolge es sich um die sterblichen Überreste des Apostels Paulus handelt. Wunderbar, man hat das Paulusgrab sozusagen wiedergefunden. Das heißt, es hat sich bestätigt, dass das Grab im St. Paul außerhalb den Mauern in Rom tatsächlich das Grab des heiligen Paulus war. Und das war schon eine große Sensation. Und das hat natürlich die Experten enorm gefreut, weil jetzt hat man die Gewissheit, dass Paulus dort begraben liegt und dass man dorthin zur Wallfahrt gehen kann, um Paulus zu begegnen, zumindest in seinen sterblichen Überresten. Es kommt noch hinzu, dass einige Tage vorher, am 19. Juni, Arbeiter bei Restaurierungsarbeiten in der römischen Katakombe der heiligen Thekla das vermutlich älteste Abbild des heiligen Paulus, eine Ikone, die den Völkerapostel mit den Gesichtszügen zeigt, die auch auf einem Fresko in der Paulusgrotte in Ephesus zu erkennen sind. Also auch das war eine große Überraschung, dass man ein Bild gefunden hat, wirklich ein antikes Bild, so dass man jetzt auch mit größerer Gewissheit weiß, wie Paulus auch ausgesehen hat. Und somit ist Paulus natürlich wieder ganz in die Realität zurückgeführt worden und ist eine so historische Persönlichkeit, deren Spuren man auch historisch noch heute nachweisen kann. Ja, das Paulusjahr hat wirklich vieles bewegt. Es gab einen riesigen Pilgerstrom auch zum Grab des Völkerapostels in der Kirche St. Paul vor den Mauern. Der Kardinal Cordero Lanza di Montezemolo, der Erzpriester der päpstlichen Basilika St. Paul vor den Mauern, hat gesagt, dass täglich rund 10.000 Pilger die Basilika besuchten. 10.000 Pilger, das ist eine hohe Zahl. Das Paulusjahr, hat er gemeint, hat viele spirituelle, intellektuelle und ökumenische Impulse gebracht. Und das war ja auch das Ziel, dass es auf der Ebene des geistlichen Lebens, nämlich die Lesungen des heiligen Paulus, dann auch auf Ebene der Ökumene, vor allem auch mit den Orthodoxen, aber durchaus auch mit den reformatorischen Kirchen, Annäherungen gibt. Und das hat in dieser Kirche, im heiligen Paulus, außerhalb der Mauern, sehr oft stattgefunden. Und da ist sehr viel geschehen, von dem wir leider relativ wenig gehört haben hier bei uns. Das Paulusjahr hat auch an anderen Orten in der Welt Großes bewirkt. Zum Beispiel in Tarsus, der Geburtsstadt des heiligen Paulus. Bisher gab es dort eine Kirche, die aber leider nur als Museum benutzt werden durfte. Tarsus ist ja heute in der Türkei, nicht mehr in Syrien, wie es damals noch in Syrien lag. Und man hat dann versprochen, dass diese Kirche, die während des Paulusjahres geöffnet wurde und für den Kult auch zugänglich gemacht worden ist, auch über das Ende des Paulusjahres hinweg eine Gebetsstätte für die Christen in diesem Ort bleiben dürfe. Die Stadt Tarsus hat im Paulusjahr wirklich eine Rekordzahl an christlichen Pilgern empfangen. Nach Informationen von Bischof Luigi Padovese, er ist der apostolische Vikar von Anatolien, also von jener Gegend, hätten 416 Pilgergruppen aus 30 Nationen während des Paulusjahres die Gebetsstätte des Völkerapostels besucht. Und zum ersten Mal hätten türkische Muslime die Christen in diesem Jahr nicht als Touristen, sondern als betende Pilger erlebt. Auch das ein wichtiges Zeugnis für die türkische musulmanische Gemeinschaft. Das habe einen bleibenden Eindruck bei den Einwohnern dort hinterlassen. Erstmals sei wirklich sichtbar geworden, dass der heilige Paulus in Tarsus verehrt werde und dass die Christen seinen Geburtsort nicht nur als ein Museum betrachteten, sondern eben als wirklichen Ort des Gebetes. Das Paulusjahr, vielleicht wissen Sie das, wurde an mehreren Stellen in der Welt gleichzeitig abgeschlossen. Im Heiligen Land, in Syrien, in Malta, in Zypern, in der Türkei, in Griechenland und im Libanon. Ich möchte kurz erklären, warum. Also im Heiligen Land war Kardinal Walter Kasper, Präsident des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, anwesend, um dort dieses Paulusjahr abzuschließen. Im Heiligen Land natürlich, da ist vieles von Paulus zu entdecken. In Jerusalem zum Beispiel gibt es Zeugen von Paulus vor und nach seiner Bekehrung. Wichtig ist vor allem auch die Schule, also Jerusalem für Paulus, weil er dort zur Schule gegangen ist, bei diesem großen Lehrmeister Rabbiner Gamaliel. Dann in Jerusalem hat Paulus die Steinigung des Stephanus befohlen. Und von Jerusalem aus zog er mit Briefen des Hohen Rates nach Damaskus, um dort eben auch die Christen zu verfolgen. Das war also Jerusalem vor seiner Bekehrung. Und dann, nach der Bekehrung, ist Paulus verschiedentlich nach Jerusalem zurückgekehrt und vielleicht die wichtigste Begegnung in Jerusalem war das Apostelkonzil. Das Apostelkonzil, das dann sozusagen als Geburtsstunde der Heidenmission galt. Das also im Heiligen Land. Dann in Syrien, dort war Kardinal Antonio Maria Rouco Varela, Erzbischof von Madrid, anwesend. Dort ist vor allem Damaskus ganz wichtig. Und zwar gibt es dort eine Patriarchalkirche, ein Kloster der orthodoxen Kirche, und zwar die dem heiligen Paul von der Vision geweiht ist. An dem Ort, wo man gemeinhin annimmt, dass er die Vision, die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn gehabt hat, die ihn ja so sehr geprägt und so sehr verändert hatte, dort steht ein Kloster. Und das hat man auch wieder neu ganz, sich bewusst werden lassen, dass dort ein Kloster ist. Und dann gibt es noch eine andere Stätte, ziemlich eine eindrückliche Stätte, das ist nämlich das Haus des Hananias auf der sogenannten Gerade Straße, wie es auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Paulus muss ja dann nach Damaskus hinein, und Hananias hatte gleichzeitig auch eine Erscheinung durch den Herrn, der ihm sagte, er müsse Paulus die Hände auflegen und dass dieser Paulus ein großes Werkzeug werden wird. Und Hananias hat ihm dann die Hände aufgelegt und ihn so von der mehrtägigen Blindheit geheilt. Also das ist in Damaskus. Auch Damaskus gibt es also Zeugen von Paulus, die man in diesem Jahr, in diesem Paulusjahr wieder speziell hervorgehoben hat. Dann war Kardinal Ennio Antonelli, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Familie, auf Malta. Malta gibt es auch mehrere Dinge zu sehen. Vor Malta hat Paulus Schiffbruch erlitten, als er nämlich nach Rom überführt worden war, wo er dann auch den Prozess vor dem Kaiser auf sich nehmen musste. Da hat er vor Malta Schiffbruch erlitten, und da gibt es eine St. Paul's Bay, die St. Paul's Bucht, die daran erinnert, ob sie wirklich dort ist, wo man sie jetzt heute lokalisiert. Das ist eine andere Frage, aber es wird dort auch verehrt. Und dann gibt es eine Schiffbruchgrotte in Valletta, in der Hauptstadt von Malta. Und das ist eine sehr schöne Kirche, in der ich auch im letzten Herbst hingehen durfte. Da sind schöne Zeichnungen von diesem Schiffbruch. Und wenn man sich so überlegt, dass in diesem Gebiet da dieser Schiffbruch erlitten hat und dann die Bibel liest, die Zeilen aus der Apostelgeschichte, wie Paulus da gestrandet ist, wie er da ein Feuer angezündet hat, wie eine Schlange aus dem Reisig herauskam und ihn in die Hand biss, wie alle geschrien haben, das ist ein Teufel, und er dann diese Schlange abgeschüttelt hat und alle gesehen haben, dass er nicht stirbt und sie ihn dann als Gott verehrt haben, ja, das ist schon sehr eindrücklich. Das ist also diese Schiffbruchsgrotte in Valletta auf Malta. Da gibt es also mehrere Dinge, auch auf Malta, die an Paulus erinnern. Und dann war Kardinal Renato Raffaele Martino, Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden, auf der Insel Zypern. Zypern war die erste Missionsstation des heiligen Paulus. Dorthin ist er gefahren von Antiochia aus, und in Paphos auf Zypern lernte er nach einem Tumult den Statthalter Sergius Paulus kennen, also einen Namensvetter. Und dieser Sergius Paulus bewog Paulus, also unseren Paulus, in Zukunft seine römische Karte besser auszuspielen, weshalb er sich dann von diesem Moment an nicht mehr Saulus, sondern Paulus nannte. Es ist auch sehr gut möglich, dass dieser Sergius Paulus durch die Predigt des heiligen Paulus zum Glauben gekommen ist und dann Paulus ein Empfehlungsschreiben für seine Familie, die sich in Antiochia in Pisidien, also im türkischen Hinterland, befand, mitgegeben hatte. So erklärt sich nämlich, warum Paulus unbedingt dorthin nach diesem Antiochia in Pisidien gehen wollte, obwohl er krank war und möglicherweise Malaria hatte und die Strapazen fast nicht mehr auf sich nehmen konnte und sich auch Markus von ihm trennte, weil er es vorzog, zurück nach Tarsus zu gehen. Das erklärt, warum er trotzdem weitergegangen ist. Er musste irgendetwas haben. Und dort in Antiochia, in Pisidien, im türkischen Hinterland, ist dann auch die erste große Mission geschehen. Er ist dort vielleicht eben auch durch die Gunst dieses Sergius Paulus und seiner Familie auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ja, das ist Zypern. Da gibt es auch einige Dinge, die man noch über die Geschichte des Paulus anschauen kann. Und dann natürlich die Türkei. Dort ist Kardinal Jean-Louis Thuran, Präsident des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog, hingegangen, um diese Abschlussfeier zum Paulusjahr zu leiten. In der heutigen Türkei hat Paulus gründlich missioniert. Galatien, Likaonien, Pamphylien, Pisidien, Zilizien und so weiter, das sind alles Gegenden in der heutigen Türkei, wo Paulus missioniert hat. Und deshalb eben muss man sagen, Türkei ist sozusagen war das erste wirklich christliche Land und heute ist das Christentum fast sehr an den Rand gedrängt. Die Christen haben es nicht so einfach in der Türkei. Dann auch Griechenland. Auch in Griechenland wurde der Abschluss des Paulusjahres gefeiert und zwar durch Kardinal Josef Domko, emeritierter Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Türkei ist natürlich Griechenland ist neben der Türkei das von Paulus wohl am meisten missionierte Land. In Philippi zum Beispiel brachte er das Evangelium zum ersten Mal nach Europa. In Athen erwies er sich als ausgezeichneter Kenner auch der griechischen Philosophie. Und in Korinth hat er aus einem Sündenpfuhl eine Stadt der christlichen Liebe gemacht, wie man auch in den Paulusbriefen, in den beiden Korintherbriefen ein bisschen nachlesen kann. Und dann schließlich gab es auch noch eine Abschlussfeier zum Paulusjahr im Libanon, die von Kardinal André Vintrois, Erzbischof von Paris, geleitet wurde. In Libanon ist heute die Stadt Tyrus und das war das Ziel der dritten Missionsreise. Als Paulus zurückkam von der dritten Missionsreise, ist er in Tyrus gelandet und dann auch Sidon ist dort und von dort aus brach Paulus zu seiner Reise nach Rom auf, wie in der Apostelgeschichte im Kapitel 27 berichtet wird. Ja, dann gibt es noch andere Dinge, die man anschauen kann, eben das Antiochia in Pisidien, das ist heute Antakia, wo die Anhänger Jesu zum ersten Mal Christen genannt wurden. Von dort brach Paulus dann auch zu seiner ersten Missionsreise nach Zypern auf. Heute gibt es kaum mehr Paulusspuren dort, aber eine Petrusgrotte, weil auch Petrus dann nach Antiochia ging. Auch auf Kreta gibt es Zeugen, dass Paulus dort war. Auf Kreta hat er nämlich überwintert. Dann gibt es auch in Siracusa auf Sizilien eine Paulusgrotte. Da war ich auch im letzten Oktober bei einer größeren Wallfahrt, auch ein bisschen auf den Spuren des heiligen Paulus mit Sizilien und Malta. Eine Paulusgrotte, wo er der Überlieferung nach gepredigt hat. Und da gibt es natürlich in Rom unzählig viele Zeugen, dass Paulus gelebt hat, zum Beispiel in seinem Gefängnis, das war ja ein Wohnhaus in der Nähe der Tiberinsel. Dort steht heute die Kirche San Paolo alla Regola und dann der Ort seines Martyriums, Tre Fontane, und eben wie anfangs schon erwähnt, die Pauluskirche San Paolo fuori le mura, wo man das Grab des heiligen Paulus nicht neu entdeckt hat, aber neu bestätigt hat, dass es wirklich der heilige Paulus ist. Also das sind so einige Dinge, die jetzt im Zusammenhang mit dem Paulusjahr große Wellen geschlagen haben und wo man auch sieht, wie weit dieses Paulusjahr in die ganze Welt hineingewirkt hat. Nachdem wir jetzt im ersten Teil des heutigen Vortrags das ein bisschen gesehen haben, was alles im Zusammenhang mit dem Paulusjahr gemacht worden ist und an wie vielen Orten Paulus gewirkt hat und an wie vielen Orten auch dieses Paulusjahr gleichzeitig durch mehrere Kardinäle abgeschlossen worden ist, wollen wir uns jetzt dieser ganz wichtigen Frage widmen, warum eigentlich konnte Paulus eine so gewaltige Wirkung entfalten in der damaligen Zeit? Nun, das hat verschiedene Gründe. Als erstes war Paulus ja ein Jude und als Jude kannte er natürlich die ganze jüdische Kultur. Er kannte die Schriften, er kannte das Gesetz, er wusste um die jüdische Geschichte, er beherrschte Sprache und Mentalität. Dadurch ist er natürlich gut angekommen bei den Juden, er konnte sich mit den Juden unterhalten. Er war auch Pharisäer und war sich deshalb auch der Bedeutung von Recht und Gerechtigkeit bewusst gewesen, auch das ein wesentlicher Punkt. Er war also sozusagen auch juristisch irgendwo auch geschult. Dann war er natürlich auch mit der Philosophie der griechischen Tradition bewandert. Er kannte sehr gut auch die griechische Tradition der Philosophie. Und das war auch sehr, sehr wichtig und ganz entscheidend, damit er auch den Zugang zu den Hellenisten, also zu den griechisch sprechenden, haben konnte. Er konnte mit ihnen ins Gespräch treten. Zudem sprach er auch griechisch. Und das war damals wichtig, zu einer Zeit natürlich, wo das große, also die heutige eben Griechenland und heutige Türkei, all diese Gebiete, die er damals missioniert hatte, vom Hellenismus geprägt waren, also von griechischsprachigen, von Griechen geprägt war. Das ist wichtig. Und deshalb, weil er das kannte, weil er dort auch zu Hause war, konnte er auch einen Zugang zu diesen Griechen finden. Und schließlich war Paulus auch römischer Bürger und verstande auch das Latein, sodass er auch mit den Römern in ihrer Sprache sprechen konnte. Also auch mit ihnen, die damals eine ganz riesige Herrschaft hatten, konnte er mit ihnen in Kontakt treten, mit ihnen sprechen. Das sind also drei Punkte. Als Jude hat er die jüdische Kultur hinter sich, als Studierter, als Sprachkenner des Griechischen hat er auch die Philosophie der Griechen hinter sich und als römischer Bürger auch das Latein, also den Zugang zu den Römern. Und so war er wirklich ein gebildeter Mann. Er hat ja lange studiert bei Gamaliel in Jerusalem und das hat ihm alles sehr viel mitgeholfen, dass er im Gegensatz zu den einfachen Fischern, wie die anderen Aposteln waren, als intelligenter Mann auch mit der Intelligenz der damaligen Zeit ins Gespräch kommen konnte und die natürlich auch widerlegen konnte mit seiner speziellen Begabung auch zu disputieren. Das waren also sicher ganz wesentliche Dinge. Und dann kommt natürlich dazu heute, dass Paulus eine so große Wirkung hat aufgrund seiner Vielfalt der Briefe, also 14 der 27 Briefe oder Bücher im Neuen Testament stammen ja von ihm, also wenn wir so sagen wollen, mehr als die Hälfte, es ist zwar nicht die Hälfte jetzt rein schriftlich, aber doch die Großzahl, eine Vielzahl der Dinge, die wir der Bücher, die wir im Neuen Testament haben, die stammen von Paulus. Und in diesen Briefen hat er natürlich eine ganz wesentlich christliche Theologie und Spiritualität entwickelt. Darin legt er jeweils, in den Briefen legt er jeweils in einem ersten Teil das Geheimnis Christi aus. Und er lehrt den Glauben an Christus. Es ist fast in jedem Brief so, dass es sozusagen zwei Teile gibt. Einen theologischen Teil und dann eben in einem zweiten Teil auch einen moraltheologischen Teil. Also in einem zweiten Teil folgen dann die Anwendung auf das konkrete Leben der Christen, auf unser Leben. Also die Frage, was folgt aus diesem Glauben, aus diesem Geheimnis Christi? Wie gestaltet dieser Glaube unsere Existenz Tag um Tag? Diesen Fragen geht er in seinen Briefen nach. Paulus lehrt in seinen Briefen, was es heißt, und das ist, glaube ich, mitunter das Wesentlichste bei allen Paulusbriefen. Also er lehrt, was es heißt, neue Menschen werden, als Christen zu leben. Auf den Punkt gebracht hat er es im zweiten Korintherbrief, wo er an seine Begegnung mit dem auferstandenen Christus, also seine eigene Bekehrung, anspricht, wenn er schreibt, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung werden, das Alte zurücklassen, neu werden. Das ist sozusagen der rote Faden, der sich durch alle Paulusbriefe hindurchzieht. Dieses Neuwerden in Christus. Und immer wieder entfaltet er dieses Neuwerden in Christus auf wunderschöne Art und Weise. Wir haben es ja in diesem Zyklus auch gesehen, wie oft er davon spricht und wie sehr ihm das am Herz liegt, dass die Christen wahrlich als Christen leben. Paulus gelingt es immer wieder aufzuzeigen, dass der neue Mensch nicht mehr Dinge Gott darbringt, wie eben die alten Tieropfer bei den Juden, sondern er bringt seine ganze Existenz vor Gott. Seine ganze Existenz soll ein Lob Gottes werden. Im Römerbrief erklärt er zum Beispiel, wie das geschieht. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Paulus verlangt, dass wir unsere Existenz verwandeln und unser Denken erneuern. Das ist das, was er immer wieder betont. Dann erklärt er auch, dass nur neue Menschen die Welt erneuern können. Eben deshalb immer wieder, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr auch diese Welt wandeln könnt, das Denken dieser Welt erneuern könnt. Dafür ruft er den Christen jeweils in Erinnerung, was wirklich christlich und was eben nicht christlich ist. Im Epheserbrief zum Beispiel macht er auf 4 Hindernisse aufmerksam, die uns daran hindern, wirklich als Christen zu leben. Er spricht erstens von der Befangenheit in der eben altmenschlichen, heidnischen, wir müssen heute sagen, die Christen, die in der neuheidnischen Lebensstil befangen bleiben. Eine Befangenheit, die einem hindert, wirklich als Christen zu leben. Die Sünde ist viel wichtiger als die Gnade. Das ist auch heute sehr aktuell. Dann ein zweites Hindernis sind die leeren Worte und die Lügen, das leere Geschwätz, die vielen Worte, die aber nicht wirklich in die Wahrheit führen. Auch die leeren Worte, das Geschwätz über Jesus, über den Glauben der Kirche, über die Kirche selber, das ist etwas, das letztlich dann sogar hindert, wirklich als Christen zu leben. Und dann spricht er auch von der Unzucht und der Schamlosigkeit als Hindernis, um christlich zu leben. Da sagt er ja, vielleicht erinnern Sie sich, von Unzucht und Schamlosigkeit aber soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für Heilige geziemt. Ja, wir sind zur Heiligkeit berufen und dürfen deshalb nicht einfach alles, was heidnisch ist, oder sagen wir jetzt eben heute neu heidnisch ist, tun. Und dann ein viertes Hindernis, von dem er im Epheserbrief spricht, das ist die Herrschsucht. Also, dass man sich über den anderen erheben will. Der eine erhebt sich über den anderen. Und er spricht dabei ganz klar auch die Hausordnung an. Also, dass auch innerhalb der Ehe und zwischen Eltern und Kindern nicht der eine sich über den anderen erheben darf. Nur wenn es neue Menschen gibt, wird es auch eine neue, eine erneuerte und bessere Welt geben, ist so der Grundtenor des heiligen Paulus. Daher steht am Anfang die Erneuerung des Menschen, auf die Paulus ganz großen Wert legt. Für ihn selber war die Begegnung mit Christus so prägend, dass er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das sagt er im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gestorben. Paulus ist neu geworden, ist ein anderer geworden, weil er nicht mehr für sich selbst und aus sich selbst, sondern durch und in Christus lebt. Und das möchte er auch allen anderen weitergeben. Auch wir werden dann neu, wenn wir uns von Jesus Christus ergreifen und formen lassen. Christus ist der wahrhaft neue Mensch. Und er hat die Macht, uns zu verändern. Die Erneuerung in Christus muss bis auf den Grund gehen. Unsere Weise, die Welt zu sehen, die Wirklichkeit zu verstehen, unser ganzes Denken muss von Grund her anders werden. Das Denken des alten Menschen richtet sich im Allgemeinen auf Besitz, Wohlstand, Einfluss, Erfolg, Ansehen und solche Dinge. Das neue Denken und Handeln, von dem Paulus immer wieder spricht, dagegen richtet sich nach dem Willen Gottes, den, so sagt Paulus, wir zu verstehen lernen sollen. Der Wille Gottes soll dann unseren Willen prägen. Das ist umso einfacher, je mehr wir begreifen, dass Gott wirklich nur das Schöne, das Wahre und das Gute für uns will. Dann auch ein solches Erneuertwerden führt dazu, dass wir, so lernt Paulus, mündige Kinder werden. Dieses Wort mündige Kinder ist ein wichtiger Begriff, gerade im Epheserbrief. Dort spricht Paulus davon, dass wir nicht mehr unmündige Kinder sein dürfen, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben, je wie der Wind der Meinungen weht. Vielmehr sollen wir zum Erwachsenenalter mit Christus kommen, zu einem reifen Glauben. Allerdings ist dieser mündige Glaube in den letzten Jahrzehnten zu einem verbreiteten Schlagwort geworden. Aber man versteht häufig darunter eine Haltung, die sich nicht mehr von der Kirche und ihren Hirten beirren lässt, sondern selbst aussucht, was man glauben und nicht glauben will. Einen selbstgemachten Glauben sozusagen wird als mündiger Glaube bezeichnet. Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Abschlusspredigt zum Paulusjahr, eben in der Paulusbasilika, diesen mündigen Glauben aufgenommen und dann in seiner Predigt gesagt, man versteht darunter den Mut, gegen das kirchliche Lehramt zu sprechen. Aber Mut gehört dazu in Wirklichkeit nicht, weil man dabei immer des öffentlichen Beifalls sicher sein kann. Mut gehört eher dazu, zum Glauben der Kirche zu stehen, auch wenn er dem Schema dieser Weltzeit widerspricht. Diesen Nonkonformismus des Glaubens nennt Paulus einen erwachsenen Glauben. Es ist dies der Glaube, den er sich wünscht. Das Mitlaufen mit den Winden und Strömungen der Zeit nennt er hingegen kindisch. So gehört es zum Beispiel zu einem mündigen Glauben, für die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick an einzustehen und damit dem Prinzip der Gewalt von Grund auf, gerade auch in der Verteidigung der wehrlosesten menschlichen Geschöpfe, entgegenzutreten. So gehört es zum Erwachsenenglauben, die lebenslängliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau als die Ordnung des Schöpfers anzuerkennen, die Christus von Neuem wiederhergestellt hat. Der mündige Glaube lässt sich nicht von Strömungen herumwerfen. Er widersteht den jeweils gerade wehenden Winden. Er weiß, dass diese Winde nicht der Heilige Geist sind, dass der Geist Gottes sich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus ausspricht und zeigt. Aber auch hier bleibt Paulus nicht bei der Verneinung stehen, sondern führt uns zum großen Ja. Den reifen, wirklich mündigen Glauben beschreibt er positiv mit dem Wort, sich von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten. So viel unser Papst Benedikt über den mündigen Glauben in seiner Predigt zum Abschluss des Paulusjahres. Ja, Paulus geht es also darum, dass wir neu werden und dass wir als Christen mündige Kinder werden, die wirklich verstehen, was der Wille Gottes ist. Und tatsächlich kann man dann auch sagen, dass dieses mündige Christsein den Höhepunkt in der christlichen Nächstenliebe findet. Und diese christliche Nächstenliebe beschreibt Paulus an sehr vielen Stellen in seinen Briefen. Und er wünschte sehr, dass diese christliche Nächstenliebe in jedem Christen wirklich lebendig gegenwärtig ist. Paulus weist uns so sehr immer wieder auf Christus hin, dass wir verstehen, dass nur in Christus Wahrheit und Liebe untrennbar zueinander gehören. Und deshalb gehören auch für den Christen Wahrheit und Liebe zueinander. Für den Christen ist die Liebe der Beweis für die Wahrheit. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Paulusjahr hat wirklich viel gebracht. Mir persönlich natürlich auch. Ich habe mich noch nie in meinem priesterlichen Leben so intensiv mit den Paulusbriefen auseinandergesetzt, wie jetzt in dieser Reihe, die ich für Sie halten durfte. Mir hat das Paulusjahr viel gebracht. Die Spiritualität des heiligen Paulus, seine Theologie, wie sie in den Briefen aufscheint, hat mich wirklich geprägt und prägt mich auch weiterhin. Und ich bin dem Papst wirklich dankbar, dass er uns dieses Paulusjahr gegeben hat. Ich weiß auch, dass das Paulusjahr vielen anderen geholfen hat, diese innere Erneuerung hin zur liebenden Wahrheit und wahren Liebe neu zu vollziehen. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. bei dem auch Sie natürlich Ihre Anliegen bzw. Ihre Erfahrungen mit den Paulusbriefen eingeben können. Ich würde mich sehr freuen. Soweit also meine Ausführungen, einfach so zum Abschluss, eine Abrundung zu diesem Paulusjahr. Ich wollte jetzt einfach noch einmal aufzeigen, was alles gemacht worden ist, warum Paulus so eine tiefe Wirkung entfalten konnte und was wesentlich in seinen Briefen ist, eben dass wir in Christus erneuert werden und wirklich als Christen leben. Das ist meiner Ansicht nach der absolute Schwerpunkt der Theologie und Spiritualität des heiligen Paulus.
Die Spiritualität des heiligen Paulus anhand seiner Briefe. Heute ist eben der letzte Teil, eine Zusammenfassung und ein Rückblick, der Teil 19 dieser großen Reihe mit und von Pfarrer Thomas Rellstab in Oberurnen in der Schweiz. Im Telefon begrüße ich nun Frau Welch aus Österreich. Grüß Gott.
Ich möchte ganz, ganz herzlich Herr Gelzug sagen für die wunderbare Darstellung und Ausführung über die Stätten, wo der heilige Paulus verehrt wird. Ich war gerade zufällig beim Anhören des Radios, weil ich von weit her gekommen bin, von einer weiten Reise und habe mich zutiefst gefreut. Ich musste sagen, dass ich auch selbst in Rom war mit einer älteren Dame extra, um auf den Spuren des heiligen Paulus wirklich ganz spirituell mich da hinein zu vertiefen. Wir waren auch bei der heiligen, bei dieser Kirche der Regola Sancti Pauli und dann eben in Trefontane und ich war zutiefst beeindruckt, am Grab beten zu können. Es ist so wunderschön, die Atmosphäre dort und auch die ganze Renovierung so würdig und heilig gestaltet, dieses Grab, dass man wirklich sich in seine Spiritualität auch hineinfühlen kann. Ich wollte auch sagen, dass ein Moderant jetzt speziell ohne mein Wissen und Mittun hat er jetzt auch die Spezialfrage über das Leben des heiligen Paulus gewählt für seine Matura im nächsten Jahr. Michael ist ein ganz eifriger Beter und Ministrant und ganz eingenommen vom Paulusjahr gewesen. Es hat auch seine Früchte getragen. Mich hat damals mit dieser lieben Bekannten eine Schwester vom Werk geführt, die im Collegium Paulinum tätig ist und auch im Newman-Zentrum in Rom. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Wir konnten da wirklich vertieft alles miterleben. So möchte ich diesen Beitrag weitergeben und ganz dankbar sein und viel Segen für Ihr weiteres Wirken. Danke herzlich.
Vielen Dank für Ihr wunderbares Zeugnis. Es stärkt uns und ermuntert uns auch, selber vielleicht dort auch jetzt in weiterer Folge auch eine Pilgerreise eben zu machen an diesen wunderbaren Städten, wo der heilige Paulus gewirkt hat. Aber vielen Dank, Frau Welch aus Österreich, für Ihren Anruf. Sie haben es gehört, Herr Pfarrer Rellstab, das Zeugnis von der Frau Welch. Die Pilgerstätten, vor allem in Rom, müssen sicher sehr beeindruckend gewesen sein für viele, die dort zum ersten Mal hingekommen sind, aber überhaupt dieses besondere Segensjahr, das Paulusjahr.
Ja, natürlich, die Paulusstätten sind immer sehr beeindruckend. Ich habe sie jetzt hier in Malta und eben in Syracusa getroffen oder bin hingepilgert, war leider nicht in Rom jetzt dieses Jahr. Aber was mich jetzt noch viel mehr beeindruckt hat, das ist der Michael, der da eine Maturaarbeit über den heiligen Paulus schreibt, als, sagen wir jetzt wirklich, als Frucht des Paulusjahres, der auch ganz begeistert ist von Paulus. Also das sind schöne Früchte, Wenn man sich so mit dem Paulus beschäftigt, dass man es sogar in eine Maturaarbeit aufnimmt, das finde ich ganz toll.
Ich begrüße eine Dame, eine Hörerin aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer, vielen Dank. Ich habe eine Frage, ich schäme mich fast zu sagen, weil ich letzten Sonntag im Epheserbrief kam diese, ich weiß nicht, ob Sie darüber gesprochen haben, über die Ehe und dass die Ehe sei ein Abbild von Christus und seiner Kirche. Ich kann mit diesem Vergleich nichts anfangen. Mir ist das zu hochgegriffen. Ich meine, für alle Liebe und Achtung vor der Ehe, schließlich sind die Priester und die Kirche der Edel des Christentums. Und die Ehe ist ein zweiter Rang. Oder bin ich zu naiv? Entschuldigung, ich lege auf.
Danke für die Frage. Ja, Pfarrer Thomas Helster wird uns sicher eine ganz zusammenfassende, verknappende Antwort darauf geben. Bitte. Danke für Ihren Anruf.
Was Paulus jetzt eben über die Ehe schreibt dort, das hat einen Zusammenhang mit den vier Hindernissen, von denen ich auch im Vortrag kurz gesprochen habe, nämlich verschiedene Hindernisse, die uns daran hindern, wirklich als Christen zu leben. Und das vierte, das sagt er, das ist die Herrschsucht. Dass die Herrschsucht, wenn wir anfangen, übereinander zu herrschen, dass wir dabei eben das christliche Leben aufgeben. Und dann spricht Paulus auf die Ehesituation und die Familiensituation an und er sagt eben, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Achtung vor Christus. Und das ist das Wesentliche in der Ehe, die gegenseitige Liebe, so wie Christus die Kirche geliebt hat und wie die Kirche, die römisch-katholische Weltkirche, das Lehramt der Kirche, wie sie Christus liebt. Das ist das Bild der Liebe, die eben innerhalb der Ehe gelebt werden soll. Und damit sagt er ganz deutlich, dass es in der Ehe keinen Platz für Unterdrückung gibt. Weder der Mann darf die Frau unterdrücken, noch die Frau den Mann. Beide sollen sich als höchstes Ziel die Liebe zu Herzen nehmen. Und das finde ich gerade im Zusammenhang mit der damaligen Konstitution von Ehe und Familie, wo man auch sehr schnell wieder scheiden konnte und wo man einfach nur bis unter die Gürtellinie ging und nicht weiter, wo die Sexualität das Oberste war und man einfach über den anderen herrschte, vor allem der Mann über die Frau. Das war etwas ganz Neues und etwas ganz Tolles. Und so soll eben auch die Ehe wirklich sich an der Liebe Christi orientieren. Wenn Sie sagen, natürlich ist das Höchste die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, davon spricht Paulus auch, vor allem auch im 1. Korintherbrief, im 6. und 7. Kapitel, wo er ganz klar sagt, heiraten ist gut, nicht heiraten ist noch besser, aber nicht alle können das fassen. Und das sagt er natürlich auch in dieser heidnischen Umgebung, wo nur die Sexualität zählt, dass eben die Christen, weil sie eine größere Hoffnung haben auf das ewige Leben und weil man weiß, dass man im ewigen Leben dann nicht mehr heiratet, dass sie ganz bewusst so sehr sich an Christus hängen, dass sie nicht mehr die eheliche Gemeinschaft brauchen. Aber Paulus betont ganz klar, in der Ehe ist genauso die Liebe Christi das oberste Gebot und danach müssen sich alle ausstrecken. Und wenn man die Liebe lebt, so wie Christus die Kirche geliebt hat, dann ist eben nicht mehr Platz für die gegenseitige Unterdrückung, sondern dann ist es eine liebende Zuordnung vom einen zum anderen. Und dann ist Christus, sagen wir, mitten unter dem Ehepaar. Und genauso geht er dann weiter auch über die Beziehung der Eltern zu den Kindern. Schüchtert eure Kinder nicht ein, sagt er. Also das sind auch wesentliche Aspekte, wo man nicht einfach mit Schlägen die Kinder dressieren darf, sondern wo man sie mit Liebe zu Christus und zu Christen erziehen kann. Das einfach mal vielleicht ganz kurz. Ich hoffe, Sie haben es verstanden.
Mhm. Ja, sich von der Liebe geleitet, sich an die Wahrheit halten, war ein Wort von Papst Benedikt XVI. Entschuldigung. Und ich komme jetzt noch einmal nach Rom zurück zum Grab des heiligen Paulus, das ja am Anfang des Vortrages in der heutigen Sendung stand. Der heilige Paulus hat ja auch das Martyrium erlebt. Und Christus sagt ja, niemand hat eine größere Liebe als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Paulus hat ja sicher sein ganzes Leben geopfert nach seiner Bekehrung. Er hat eben für die Kirche und für die Menschen gelebt. Aus Nächstenliebe hat er sich eben ganz aufgeopfert und aus der Liebe zu Christus hin. Jetzt zum Grab, die Forschung, geht das jetzt weiter? Kann man ja, wenn man die Knochenfunde untersucht oder auch die Kleidungsstücke, ist es da nicht auch möglich, es nachzuweisen, dass Paulus eben nach der Überlieferung ja geköpft worden ist?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber auf diese Frage kann ich Ihnen leider keine Antwort geben, weil ich zu wenig bei den Quellen bin und zu wenig weiß, was noch weiter geschehen wird.
Sicher ist es ein kleiner Aspekt auch der Neugierde, die jetzt ein bisschen geweckt worden ist, aber es geht ja um den ganz großen Völkerapostel. Aber vielleicht werden wir jetzt im Laufe der nächsten Jahre oder der nächsten Monate immer wieder dann kleine Nachrichten hören, weil ich kann mir ja vorstellen, dass das ja die gesunde Neugierde eines Forschers geht ja weiter und man will sicher einfach noch mehr Kenntnisse darüber haben.
Natürlich, aber ich meine, zu hinterst bei der ganzen Rolle steht der Papst selber, der einfach aufzeigt, wie weit das man gehen darf. Vielleicht wird man das ganze Grab tatsächlich öffnen, diese ganze Grabplatte wegnehmen. Dann zu sehen, sind da wirklich auch Spuren dieser Enthauptung vorhanden. Ist überhaupt das Haupt noch dort? Der Atlas oder irgendetwas, das man sehen kann, da ist wirklich ein Schwert durchgegangen und hat das abgeschnitten. Wir werden sehen.
Ja.
Spannend.
Ja, Pfarrer Thomas Rechstab, Sie haben immer wieder auch dann Querverweise gemacht, wenn es darum ging, aus der Quelle der Apostelgeschichte auch zu zitieren. Inwiefern kann man jetzt ganz kurz sagen, ist das Porträt, ist der Charakter des heiligen Paulus in der Apostelgeschichte gezeichnet? Wie viel kann man von dort her ableiten und wissen?
Also das ist eine ganz gute Frage. Und gerade dieses Paulusjahr und die verschiedenen Forschungen am heiligen Paulus haben gezeigt, dass das, was von Lukas in der Apostelgeschichte beschrieben ist, wirklich historisch verhält, sagt man das so, es hält durch, es ist bestätigt worden. Und das ist auch eine große Erkenntnis dieses ganzen Paulusjahres. Also was in der Apostelgeschichte über den heiligen Paulus, über seinen Charakter, über seine Fahrten und so weiter beschrieben ist, das hat sich alles tatsächlich so zugetragen. Es gibt nur ganz wenige Details, die er ausgelassen hat. Eben zum Beispiel hat er nicht davon gesprochen, dass er in Zypern in einen Tumult geraten ist und deswegen dann vor Sergius Paulus hintreten musste und so hat er seinen Namensvetter kennengelernt. Das verschweigt der heilige Lukas in seiner Apostelgeschichte. Aber sonst sind die Details wirklich außerordentlich sorgfältig recherchiert und aufgenommen. Lukas selber war ja längere Zeit auch ein Begleiter des heiligen Paulus auf seinen Missionsreisen, weshalb er ja auch in der Wir-Form spricht. Aber gewisse, sagen wir so, ganz feine Geschichtsklittereien hat er vollzogen, um das großartige Bild dieses Völkerapostels nicht zu sehr anzukratzen. Wenn es überall geheißen hätte, es kam zu einem Tumult, dann wäre vielleicht das Bild des heiligen Apostels Paulus nicht so problemlos durchgegangen. Und Tumulte gab es oft. Es ist auch in der Apostelgeschichte beschrieben, musste auch fliehen, zum Beispiel von Ephesus musste er weggehen. Oder er wurde gesteinigt an anderen Orten und so weiter. Da hat er vieles erlebt. Aber das ist sicher auch eine Frucht des Paulusjahres, dass man die Forschung gezeigt hat, die Apostelgeschichte ist tatsächlich wahr.
Wie weit glaubt man eigentlich jetzt rein von der Forschung her, liegt der Märtyrertod des heiligen Petrus von dem des heiligen Paulus auseinander?
Ja, das ist nach wie vor nicht ganz geklärt. Und zwar, ich meine doch, die neueste Forschung geht davon aus, dass Paulus tatsächlich auch noch eine vierte Missionsreise, und zwar nach Spanien, gemacht hat. Er wurde im Jahre 64, als Petrus dann gestorben ist, wurde er noch einmal kurz vorher freigelassen und war dann unterwegs und ist erst eben nach Spanien und hat dann wahrscheinlich auch noch den Titusbrief geschrieben. Auch dort gibt es ja Hinweise, dass er noch einmal unterwegs war und dass er dann ein zweites Mal verhaftet worden ist und nach einer viel, viel härteren Haft dann geköpft worden ist. Aber nicht gleichzeitig mit Petrus, sondern einige Jahre später. Aber ganz eindeutig kann man das noch bis zum Zeitpunkt nicht sagen.
Es wird sicher noch einiges zutage kommen. Es hat sicher große Impulse gebracht, sowohl in der Forschung, aber vor allem, was ja für uns wichtig ist und was Ihnen auch wichtig war, heute eben zu betonen, die Auswirkung des heiligen Paulus auf uns Gläubige. Das heißt, das, was Gott uns durch den heiligen Paulus schenken wollte und das, was bleibt an Frucht, bleibt und weiterführt, auf das wollen wir schauen und das sehen wir jetzt auch mit großer Dankbarkeit. Auch Ihnen gegenüber, Pfarrer Thomas Rellstab, wir müssen jetzt schön langsam zu einem Ende finden. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Gestaltung dieser Reihe, für diese große Reihe, die Spiritualität des heiligen Paulus anhand seiner Briefe. Und jetzt vielleicht ein kurzes Schlusswort noch im Zusammenhang mit einem Schlusssegen aus Ihrer priesterlichen Hand. Bitte.
Ja, ich bedanke mich für Ihren Dank. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, den heiligen Paulus von dieser Seite kennenzulernen. Und ich hoffe, es ist mir auch gelungen, die Schönheit der Schriften des heiligen Paulus Ihnen ein bisschen nahe zu legen, nahe zu bringen. Das war eigentlich die Absicht dieser Paulus-Reihe. So möge der allmächtige Gott Sie alle segnen und Ihnen helfen, wirklich als Christen zu wandeln. Er möge Sie schützen vor allem, was Ihnen schaden könnte, und Sie schließlich bewahren für das ewige Leben. Das gewähre Ihnen der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ihnen auch Gottes Segen. Alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Auf Wiederhören. Danke. Ihnen auch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, fürs Zuhören heute und auch für die vergangenen Sendungen, gerade jetzt speziell zu dieser Reihe, die Spiritualität des heiligen Paulus anhand seiner Briefe. Damit verabschiede ich mich für heute. Alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören, sagt Martin Löschberger.